ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Dunkle Wasser. Der Nebel liegt wie ein Schleier über dem Bodensee, als ich am frühen Morgen das Ufer bei Überlingen erreiche. Mein Name ist Marc Brenner, Kommissar bei der Mordkommission, und heute führt mich mein Weg zu einem Fund, der die Geheimnisse dieses tiefen Gewässers ans Licht bringen wird. Die Polizeiabsperrung ist bereits errichtet. Kollegen der Wasserschutzpolizei und der Spurensicherung bewegen sich wie Schatten durch den Nebel. Am Ufer, halb verborgen zwischen Schilf und angeschwemmtem Holz, liegt sie, eine Frauenleiche, die nach Jahren im Wasser endlich an die Oberfläche gekommen ist. Fischer haben sie beim Einholen ihrer Netze entdeckt, erklärt mir der Kollege von der Wasserschutzpolizei. Haben erst gedacht, es wäre ein Bündel Algen oder Treibgut. Ich knie mich neben die Tote. Trotz der Jahre im Wasser ist der Körper in erstaunlich gutem Zustand. Das kalte, tiefe Wasser des Bodensees hat ihn konserviert. Die Frau trägt Reste teurer Kleidung und ein auffälliges Schmuckstück, eine Halskette mit einem Anhänger in Form eines Segelboots. Als ich ihn vorsichtig umdrehe, entdecke ich eine Inschrift. EB für immer auf dem Wasser. Dr. Martina Klein, eine Forensikerin, die sich auf Wasserleichen spezialisiert hat, untersucht den Körper neben mir. Eine kompetente Frau mit kurzen grauen Haaren und der ruhigen Präzision jahrzehntelanger Erfahrung. Sie war wohlhabend, gebildet, erklärt sie, während sie behutsam die Hände der Toten untersucht. Gepflegte Nägel, teure Uhr, hochwertige Zahnbehandlungen. Und sie ist nicht einfach ertrunken. Sehen Sie diese Verletzungen am Hinterkopf? Jemand hat ihr erhebliche Gewalt zugefügt, bevor sie ins Wasser kam. Ich spüre sofort, dass dieser Fall komplexer ist, als er zunächst erscheint. Die ersten Recherchen deuten auf einen alten, ungelösten Vermisstenfall hin. Vor 5 Jahren verschwand eine Frau während eines Segelausflugs auf dem Bodensee, Elisa Berger, 33, Umweltwissenschaftlerin und Ehefrau eines prominenten Immobilienentwicklers.
Wir brauchen eine DNA-Bestätigung,
sage ich.
Aber ich vermute, wir haben gerade Elisa Berger gefunden.
Die Identifizierung erfolgt schnell durch das Schmuckstück und einen DNA-Abgleich. Die Tote ist tatsächlich Elisa Berger. Ich fordere die alten Akten an und bin überrascht, wie schnell der Fall damals abgeschlossen wurde, als Unfall oder möglicher Suizid. Der zuständige Ermittler, Klaus Wagner, inzwischen pensioniert, hatte notiert, dass Elisa unter Depressionen litt und möglicherweise absichtlich über Bord gegangen war. Thomas Berger, Elisas Ehemann, empfängt mich in seiner luxuriösen Villa mit Seeblick. Ein großer, gut aussehender Mann Anfang 40 mit dem selbstbewussten Auftreten eines erfolgreichen Geschäftsmanns. Er reagiert seltsam zurückhaltend auf die Nachricht vom Fund seiner Frau.
Ich habe jahrelang gehofft, dass sie irgendwo lebt. Vielleicht mit Gedächtnisverlust,
sagt er, während er mir einen teuren Whisky anbietet, den ich höflich ablehne.
Jetzt muss ich akzeptieren, dass sie wirklich tot ist.
Er wirkt gefasst, fast distanziert. Für jemanden, der gerade die Bestätigung vom Tod seiner vermissten Frau erhalten hat. Kein Zittern in der Stimme, keine feuchten Augen, nur eine Art Erleichterung.
Können Sie mir von dem Tag erzählen, als sie verschwand?
Frage ich.
Es war ein perfekter Tag zum Segeln,
erinnert er sich.
Elisa liebte das Wasser. Sie nahm unser kleines Boot, die Seeschwalbe, für einen Nachmittagsturn. Als sie bis zum Abend nicht zurückkehrte, alarmierte ich die Wasserschutzpolizei. Das Boot fanden sie am nächsten Morgen. Leer, mit gerefften Segeln, als hätte sie ordentlich angelegt und wäre dann verschwunden.
Bei der Durchsicht der alten Ermittlungsakten entdecke ich Unstimmigkeiten. Zeugenaussagen wurden nur oberflächlich aufgenommen, mögliche Hinweise auf Fremdverschulden ignoriert. Besonders auffällig, Elisa hatte kurz vor ihrem Verschwinden mehrfach versucht, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen, wurde aber nicht ernst genommen. Sophia Berger, Elisas Schwester, bietet ein anderes Bild der Verstorbenen als ihr Ehemann. Ich treffe sie in ihrem bescheidenen Apartment in Konstanz, eine schlanke Frau mit den gleichen dunklen Haaren wie ihre Schwester, aber schärferen Gesichtszügen und einer direkteren Art. Elisa war keine depressive Person, betont sie, während sie Tee aufgießt. Sie war leidenschaftlich, zielstrebig, manchmal bis zur Besessenheit. Wenn sie etwas als falsch erkannte, kämpfte sie dagegen an, egal gegen wen.
Auch gegen ihren Mann,
frage ich. Sophia zögert. Thomas und Elisa führten nach außen eine Bilderbuch-Ehe. Er, der erfolgreiche Geschäftsmann, sie, die elegante Ehefrau mit dem Umweltengagement. Gut fürs Image. Aber in den letzten Monaten vor ihrem Verschwinden veränderte sich etwas. Elisa wurde intensiver. Sie arbeitete an etwas, das sie mir nicht anvertrauen wollte. Ich entdecke, dass Elisa ein Doppelleben führte. Nach außen die perfekte Ehefrau eines erfolgreichen Geschäftsmanns, im Geheimen aber eine engagierte Umweltaktivistin, die gegen ein großes Bauprojekt am See kämpfte. Ironischerweise ein Projekt ihres eigenen Mannes, das Seeparadies, ein Luxusresort direkt am Ufer. Ein entscheidender Durchbruch kommt, als die Forensiker ein wasserfestes Notizbuch in den Überresten von Elisas Kleidung entdecken. Die Seiten enthalten verschlüsselte Einträge und Koordinaten. Gleichzeitig findet Dr. Klein bei einer gründlicheren Untersuchung Spuren von Gewalteinwirkung, die im ursprünglichen Fall übersehen wurden oder bewusst ignoriert. Diese Frau wurde ermordet, erklärt Dr. Klein bestimmt, während sie mir die Röntgenaufnahmen zeigt. Der Schlag auf den Hinterkopf erfolgte mit einem länglichen, schweren Gegenstand, möglicherweise einem Bootshaken oder einer Winch. Und jemand hat sich große Mühe gegeben, es wie einen Unfall aussehen zu lassen. Ich erkenne, Elisa wurde getötet und der Fall bewusst falsch eingeordnet. Aber warum? Und von wem? Ich beginne, Elisas letzte Wochen zu rekonstruieren. Ich erfahre, dass sie sich zunehmend für die Umweltauswirkungen des Seeparadies interessierte. Ein Prestigeprojekt ihres Mannes Thomas Berger und seines Geschäftspartners Michael Schneider, Besitzer einer lokalen Bootswerft. Thomas Berger enthüllt bei einer zweiten Befragung die Eheprobleme. Elisa veränderte sich im letzten Jahr vor ihrem Verschwinden. Sie wurde besessen von Umweltthemen, stellte sich öffentlich gegen meine Projekte. Es war, als hätte ich plötzlich eine Fremde geheiratet. Hat sie Ihnen jemals von konkreten Bedenken erzählt? Srenje, frage ich. Er schüttelt den Kopf. Sie wurde zunehmend verschlossen, verbrachte Stunden auf dem See, angeblich zum Segeln, aber ohne mich. Früher war das unser gemeinsames Hobby. Sophia Berger offenbart eine andere Seite ihrer Schwester. Elisa war brillant, aber auch manipulativ. Wenn sie von etwas überzeugt war, konnte sie rücksichtslos sein. Sie hatte keine Angst vor Konfrontation, auch nicht mit mächtigen Leuten. Klaus Wagner, der pensionierte Polizist, verhält sich defensiv und versucht, die Wiederaufnahme des Falls zu behindern. Ein bulliger Mann mit Bierbauch und dem misstrauischen Blick eines Beamten, der zu lange im Dienst war. Es war ein tragischer Unfall, beharrt er in seinem Schrebergarten, während er Unkraut jätet. Warum können Sie die Familie nicht in Frieden trauern lassen? Weil die forensischen Beweise auf Mord hindeuten, entgegne ich, und weil ich glaube, dass Sie das damals wussten. Sein Gesicht verhärtet sich. Vorsicht, Brenner, manche Wasser sind zu tief, um darin zu fischen. Ich entschlüssele mit Hilfe eines Kryptographie-Experten Elisas Notizbuch. Es enthält detaillierte Aufzeichnungen über heimliche Wasserproben, die sie am See genommen hatte, und Hinweise auf illegale Aktivitäten. Die Koordinaten führen zu einer Stelle im tiefen Wasser des Bodensees. Ein Tauchgang zu diesen Koordinaten führt zu einer überraschenden Entdeckung. Ein wasserdichter Behälter, sorgfältig am Grund verankert, enthält weitere Beweise: Wasserproben, Fotos, Dokumente. Die Analyse der Wasserproben und Dokumente enthüllt die schockierende Wahrheit. Elisas Untersuchungen hatten bewiesen, dass die Bootswerft von Michael Schneider seit Jahren heimlich giftige Chemikalien im See entsorgte, direkt an der Stelle, wo das neue Luxusresort entstehen sollte. Die Verschmutzung gefährdete nicht nur die Umwelt, sondern auch das Trinkwasser der Region. Noch brisanter: Dokumente belegen, dass Thomas Berger und lokale Politiker von der Verschmutzung wussten, sie aber vertuschten, um das lukrative Bauprojekt nicht zu gefährden. Elisa hatte Beweise für eine weitreichende Verschwörung gesammelt und plante, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich erkenne, mehrere einflussreiche Personen hatten ein Motiv, Elisa zum Schweigen zu bringen. Aber wer führte den tödlichen Schlag aus? Eine erneute Befragung von Thomas Berger führt zu einem überraschenden Geständnis.
Ja, ich wusste von den Umweltproblemen,
gibt er zu, nachdem ich ihn mit den Beweisen konfrontiere.
Aber ich habe meine Frau nicht getötet. Michael Schneider lud sie zu einer Bootsfahrt ein, angeblich um einen Kompromiss zu finden. Sie kehrte nie zurück.
Michael Schneider, der Besitzer der Bootswerft, ist ein charismatischer Mann, Ende 50, mit wettergegerbtem Gesicht und der selbstbewussten Ausstrahlung eines Self-Made-Millionärs. Ich konfrontiere ihn auf seinem Privatboot, symbolisch an den Koordinaten, wo Elisa ihre Beweise versteckt hatte. Elisa war eine Idealistin, sagt er mit gespieltem Bedauern, während er uns aufs offene Wasser hinaussteuert. Sie verstand nicht, dass manchmal Kompromisse nötig sind. Ich wollte ihr nur die wirtschaftliche Bedeutung des Projekts erklären.
Mit einem Schlag auf den Hinterkopf?
Frage ich direkt. Sein Lächeln verschwindet. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich lege die forensischen Beweise vor. Die Wasserproben. Die Dokumente aus dem versteckten Behälter. Schneiders Verhalten ändert sich schlagartig. Seine Augen werden kalt. Berechnend. Sie hätte hunderte von Arbeitsplätzen zerstört, sagt er plötzlich, seine Stimme hart. Jahrzehnte harter Arbeit, alles weg wegen ein paar Fischen und Wasserproben. Er gibt zu, dass er Elisa auf seinem Boot zum Schweigen bringen wollte, erst mit Geld, dann mit Drohungen. Als sie sich weigerte und drohte, alles öffentlich zu machen, schlug er zu. Es war nicht geplant, rechtfertigt er sich. Sie wurde hysterisch, drohte mit Anzeigen, mit Presse. Ein Moment der Unbeherrschtheit, mehr nicht. Die Situation eskaliert, als Schneider plötzlich das Steuer herumreißt und Gas gibt. Er versucht zu fliehen und stößt mich dabei ins Wasser. Die kalte Flut des Bodensees umschließt mich, zieht mich hinab. Eine Spiegelung der Szene, die sich vor 5 Jahren mit Elisa abgespielt haben muss. Doch anders als Elisa bin ich vorbereitet. Die Wasserschutzpolizei, die ich vorsorglich in der Nähe postiert hatte, greift ein. Nach einem dramatischen Kampf im Wasser wird Schneider überwältigt und festgenommen. Schneider gesteht den Mord an Elisa. Klaus Wagner wird wegen Beihilfe und Vertuschung angeklagt. Er hatte von Schneider Bestechungsgelder angenommen, um den Fall als Unfall abzuschließen. Thomas Berger entgeht einer Anklage wegen Mittäterschaft, da nicht bewiesen werden kann, dass er vom Mordplan wusste. Er verliert jedoch sein Ansehen und sein Bauprojekt wird gestoppt. Die Umweltverschmutzung wird öffentlich gemacht und ein umfangreiches Sanierungsprogramm für den betroffenen Teil des Sees wird eingeleitet. Sophia Berger gründet eine Stiftung im Namen ihrer Schwester, die sich für den Umweltschutz am Bodensee einsetzt. Elisa hatte recht, sagt sie bei der Eröffnung. Sie war ihrer Zeit voraus und sie starb dafür. Einige Wochen später stehe ich am Ufer des Bodensees, an der Stelle, wo Elisas Leiche gefunden wurde. Eine kleine Gedenkstätte wurde dort errichtet, ein schlichter Stein mit einer Plakette. Elisa Berger. Sie kämpfte für die Wahrheit. Elisas Notizbuch und Beweise werden Teil einer Ausstellung über Umweltaktivismus im lokalen Museum. Ihre Geschichte hat das Bewusstsein für den Umweltschutz in der Region geschärft. Ich denke über die zerstörerische Kraft von Gier nach und die Verletzlichkeit der Natur. Der Bodensee erscheint friedlich im Sonnenuntergang, seine Oberfläche glatt wie ein Spiegel. Doch ich weiß nun, welche Geheimnisse die dunklen Wasser verbergen können. Mein Handy klingelt, ein neuer Fall wartet, während die Sonne hinter den Bergen versinkt und der See seine Geheimnisse für einen weiteren Tag bewahrt.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.